Ja, ich bin nach einer gewissen Zeit auch mal wieder dran mit Predigen. Das Thema, wie letzte Woche angekündigt, beziehungsweise wie es da oben schon steht, ist Demut. Das hat mich heute Morgen vor ein gewisses Problem gestellt, weil ich dachte, Mensch, wenn du eine demütige Haltung hast oder du von Grund auf schon jemand bist, der demütig ist, dann fällt das auf fruchtbarem Boden bei dir. Wenn du aber jemand bist, der genau das Gegenteil ist, also stolz im Herzen und gar nicht demütig, also gar nicht bereit ist, etwas aufzufassen, dann ist die Botschaft genau für dich. Aber derjenige, der stolz im Herzen ist, dem wird die Botschaft gar nicht erreichen. Daher ist das heute Morgen so ein kleines Problem für mich, wo ich dachte, ja, es ist ein schönes Thema bestimmt, aber derjenige, der es eigentlich hören sollte, oder diejenigen, heute geht auch wirklich alles, ist sehr demütigend. Demut, das ist Demut.
Weiter unten die Schraube, nicht so oben.
Ach so, ja, weiter unten die Schraube. Okay. Ja, das reicht. Ich habe nur aus Nervosität darum rumgespielt. Gut. Daher, es braucht ein Wunder heute, dass die Botschaft, die die Bibel uns bringt und die Gott auf dem Herzen hat, auch in unser Herzen heute reinkommt. Daher möchte ich mal kurz noch dafür beten. Vater, ich danke dir für diese Ehre, in den Gottesdienst zu stehen und zu sitzen und dir Lieder zu singen, dich anzubeten, ja, mit dir zu reden, dein Wort zu hören. Und Vater, ich bitte darum, Herr, dass das nicht einfach nur eine Rede ist mit menschlichen Worten, mit menschlicher Weisheit, mit einem menschlichen Resultat, sondern Vater, dass du uns begegnest. Lass mich nicht sagen, was nicht dein Wille ist. Lass mich flexibel sein, Herr. Ich habe mir Worte aufgeschrieben, aber unterbrich mich, lenke mich woanders hin, wenn es nicht dein Wille ist, dass diese Worte gesagt werden, Herr. Lass uns auf dein Wort hören heute. Und Vater, es sind Dinge in meinem Herzen, Herr, Stress, Gedanken, wenig Schlaf, was auch immer es sein kann, Herr. Nimm es weg, Herr. Nimm die Dinge aus unserem Herzen, die dich daran hindern, deine Botschaft rüberzubringen heute. Vater, wir möchten, dass der Gottesdienst, dass du Freude daran hast, sowohl an den Liedern, an den Kindergottesdienst, am Café hinten, an der Technik, an der Predigt, Herr. Ich bitte darum, dass du deinen Willen heute Morgen geschehen lässt. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute über eine Begebenheit, eine Geschichte aus dem Alten Testament, also der dicke Teil, den Joel eben gezeigt hat, reden, die mich schon immer fasziniert hat. Das ist eine Geschichte, die ich gelesen habe, als ich frisch zum Glauben gekommen bin. Und es ist eine beeindruckende Geschichte, nicht nur, weil da spektakuläre Dinge in dieser Geschichte passieren, sondern da sind biblische Wahrheiten drin, die uns verdeutlichen, wie Gott über uns als seine Kinder denkt und wie er zu uns steht. Es ist die Geschichte von Moses, eine der Geschichten über Moses. Und Miriam und Aaron fangen an, hinter dem Rücken von Moses schlechte Dinge zu sagen. Und Gott hört das Gerede von Miriam und Aaron über Moses und bestraft Miriam mit Aussatz, sodass sie schneeweiß wird, ihr ganzer Körper. Und ich mochte diese Geschichte schon immer und besonders zu Zeiten, wo ich auf der Arbeit oder sonst irgendwo mal Verantwortung getragen habe, wo ich dachte dann immer so, komm, lästert mal hinterm Rücken über mich, mal gucken, was dann passiert. Und vielleicht so ein kindliches, naives, na guck mal, probieren wir mal aus, etc. Einfach eine tolle Geschichte. Und ich mochte die Geschichte aber auch, weil man an der Geschichte sieht, wie Gott zu seinen Dienern steht oder zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern und wie er sie beschützt. Wahrscheinlich auch so ein gewisses kindliches, unreifes Mögen dieser Geschichte. Aber es gibt etwas an der Geschichte, Dankeschön, wenn man genauer hinschaut, einen deutlichen Hinweis darauf, wie Gott seine Beziehung zu dir sieht, wie Gott seine Beziehung zu seinen Kindern sieht und wie innig und eng die Beziehung ist, die Gott mit Moses hatte oder hat. Es ist beeindruckend und je mehr ich jetzt so in der letzten Woche über diese Geschichte gedacht habe, desto mehr habe ich gehofft, dass ich auch mal so eine Beziehung mit Gott haben werde. Dass Gott auch mal genau so über mich denkt, wie er über Moses gedacht hat. Und wir werden die Geschichte während der Predigt zusammen lesen und ich hoffe, dass du dir auch bei dir diesen Wunsch in dir hochkommen lässt, hoffentlich, das ist mein Wunsch, dass du auch mal so eine Beziehung mit Gott haben möchtest, wie Gott mit Mose hatte oder Moses mit Gott hatte. Weil es gab ein paar Eigenschaften im Moses Leben, die dazu geführt haben, dass er diese Beziehung mit Gott hatte. Aber lass uns doch einfach mal diese Geschichte lesen. In 4. Mose Kapitel 12 steht im ersten Vers, dort übten, also Israel wanderte in der Wüste und kam zu einem bestimmten Ort und dort geht's los. Dort übten Miriam und Aaron Kritik an Mose wegen der kuschitischen Frau, die er geheiratet hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Also wir haben folgende Konstellation. Mal kurz abstoppen hier. Wir haben folgende Konstellation. Wir haben Moses, den Anführer von Israel. Und dann haben wir Aaron daneben. Aaron war schon früher erwähnt worden. Und zwar in der Situation, als Moses vor Gott stand und Gott ihn beruft und Moses sagt, ich kann aber nicht reden, ich stottere, das klappt nicht so gut. Darf ich meinen großen Bruder Aaron mitnehmen? Denn der ist viel besser im Reden als ich. Der ist ein weitaus besserer Redner. Und Aaron wird dann später der erste Hohepriester von Israel werden. Auf der anderen Seite haben wir Miriam. Miriam war die große Schwester von Moses. Und Miriam war die Prophetin über alle Frauen im Volk Israel. Also eine ziemlich hohe Stellung innerhalb des Volkes. Also haben sowohl Aaron als auch Miriam ziemlich hohe Positionen im Volk Israel. Eigentlich die höchsten Positionen, die du neben Moses, dem eigentlichen Anführer von Israel, damals haben konntest. Und die Situation ist die folgende. Miriam und Aaron fangen an, schlecht über Moses zu reden. Und die Bibelkommentare sind recht eindeutig darüber, dass Miriam wahrscheinlich damit anfing, mit dem Geläster und schlecht über Moses zu reden. Und zwar aus mehreren Gründen. Also wenn man so sich mal ein bisschen beliest zu dem Thema, wer könnte damit angefangen haben, gibt es immer drei Gründe, die aufgeführt werden. Einmal, das Verb ist in der weiblichen Form. Muss ich einfach so glauben, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich die Sprache nicht kann. Also scheint die Lästerei von Miriam gestartet worden zu sein. Und Aaron läuft einfach so mit. Und des Weiteren wird Miriam als erstes genannt. Und der dritte Grund ist, Miriam ist die einzige, die später bestraft wird von Gott. Und das scheint zusammen recht deutlich darauf hinzuweisen, dass Miriam die Initiatorin, diejenige, die es gestartet hat, war mit der Lästerei. Also fangen beide an, schlecht über Moses zu reden, laut dem ersten Vers. Weil er eine kuschitische Frau geheiratet hat. Was man wissen muss, das war nichts Schlimmes. Das war kein Problem. Gott hatte nie verboten, mit den Kuschitern zu heiraten. Er hat es bei den Kanaanitern verboten, weil das ein böses Volk war, das Gott nicht nachgefolgt hat. Aber er hat es nicht bei den Kuschitern verboten. Also fangen Miriam und Aaron an, schlecht darüber zu reden. Manche Theologen meinen, dass es die Geschichte gewesen oder die Zeit gewesen war, nachdem Moses erste Frau gestorben war, dass er sich dann eine kuschitische Frau genommen hat und dass eventuell Miriam dann irgendwie eifersüchtig wurde, weil sie war ja die Prophetin, die große Prophetin in dem Volk. Und jetzt kommt die neue Frau, so die neue First Lady, wenn man so will, im Volk Israel und dass Miriam damit nicht klarkam. Wie auch immer, es gab keinen Grund, schlecht darüber zu reden, dass er eine kuschitische Frau genommen hat. Ich glaube, dass der eigentliche Grund in Vers 2 steht. In Vers 2 steht, sie fragten, hat der Herr wirklich nur durch Mose geredet? Hat er es denn nicht auch durch uns getan? Und der Herr hörte es. Ich glaube, das ist, glaube ich, der eigentliche Grund für das ganze schlechte Gerede, für das Lästern. Es ging eigentlich eher darum, so nach dem Motto, wer hat ihn eigentlich zum Anführer über Israel bestimmt? Warum bekommt er die ganze Ehre? Redet Gott nicht auch durch uns? Ich meine, ich bin Miriam, ich bin die Prophetin. Gott gibt mir Visionen, Gott gibt mir Wörter und ich laufe los und rede es dann zu dem Volk. Ich meine, ich bin Aaron. Ich bin der Hohepriester, ich ziehe die ganzen Gewänder an, ich komme in Gottes Gegenwart. Ich bin auch wichtig. Warum ist Mose der Anführer? Und wer ist eigentlich die kuschitische Frau, die er da geheiratet hat? Und ich betone es deutlich, dass es Miriams Sache war, die Sache gestartet hat, weil es zeigt uns etwas über das Wesen von Aaron. Er ist nämlich einfach nur mitgeschwommen. Er ist direkt eingeknickt. Miriam redet schlecht über Moses, also rede ich auch schlecht über Moses. Das passiert so schnell bei schlecht reden. Schon mal aufgefallen? wie schnell man da so mit reingezogen wird, obwohl man eigentlich gar keine schlechten Gedanken über die Person hat, aber man stimmt so ganz schnell mit ein. Erinnert ihr euch an eine weitere Szene, wo Aaron eingeknickt ist? Nicht mein Aaron, sondern der Aaron. Eine zweite Geschichte. Das ist keine rhetorische Frage, eine Idee. Wo Aaron sofort eingeknickt ist. Danke, dass du dich gemeldet hast vorher sogar. Sehr, sehr, sehr. Ja, richtig, genau, beim Kalb. Die Situation war, Moses ist auf dem Berg und empfängt die 10 Gebote von Gott. Dem Volk am Fuße des Berges dauert es aber zu lange. Und was machen sie? Sie sagen, das dauert jetzt aber lange. Aaron, kannst du uns mal ein Kalb bauen, sodass wir das Kalb anbeten? Was ist Aarons Reaktion? Hört sich nach einer guten Idee an. Okay, mache ich. Und baut ein Kalb. Ich weiß nicht, ob man aus diesen zwei Stellen viel daraus lesen kann, aber es gibt uns schon einen gewissen Hinweis auf den Charakter von Aaron. Und auch diese Stelle nimmt er wieder an diesen Lästereien teil. Oder er sagt zumindest nichts dagegen. Und am Ende von Vers 2 steht Folgendes. Und der Herr hörte es. Dann kommt Vers 3. Moses war aber sehr demütig. Es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Wusstest du das über Moses? Ich weiß nicht, wenn du an Moses denkst, also wenn ich an Moses denke, denke ich an so einen mächtigen Anführer, so einen Staatsmann, der mit seinem Stab vorausgeht, das Meer teilt sich, ein ganzes Volk läuft ihm hinterher. Aber die Eigenschaft, die ihn eigentlich großartig gemacht hat, die ihn groß gemacht hat, war, dass er der demütigste Mensch war. Er war nicht nur ein demütiger Mensch, er war der demütigste Mensch auf der ganzen Erde damals. Strebst du danach? Möchtest du auch? Ist Demut für dich überhaupt was Wichtiges? Wo du sagst, das möchte ich mal, das ist mir wichtig, danach strebe ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich strebe allzu oft nicht nach Demut. Ich schätze Demut, aber ich schätze sie, glaube ich, nicht so viel wert bei mir. Ich schätze sie bei euch, aber ich schätze sie bei mir wahrscheinlich nicht so viel wert, wie ich es eigentlich sollte. Ich meine, wenn ich dich heute Morgen mal fragen darf, ist es dein Ziel, eine demütige Person zu sein? Ist es das dein Ziel? Ist es unser Ziel, die demütigste Person, ja, wie Moses, auf der Welt zu sein? Vielleicht greifst du nicht so hoch, ganz Deutschland. Braunschweig. Möchtest du die demütigste Person in der City Church sein? Haben wir so einen Wettlauf miteinander, wo wir einander überholen wollen in der Demut, einander so viel dienen wollen, wo ich sage, Batschi, der ist viel wichtiger als ich. Ich ordne mich ihm unter. Irgendwie sowas. Ich frage mich, wie viele von uns so heute Morgen hier sitzen und die Textstelle lesen und denken, ja, das will ich auch. Aber wie viele von uns heute Morgen hier sitzen und sagen, ich will wie Moses sein. Ich will nicht nur ein bisschen demütig sein, so ein Charakterzug von vielen, sondern ich will alles. Ich will, greif ganz hoch. Ich will die demütigste Person heute in der City Church in Braunschweig in Deutschland sein. Vielleicht sitzen viele von uns hier und sagen, ja, das ist nett für Moses, aber ich bin eigentlich so ein bisschen zufrieden gerade im Geistlichen mit mir. Und ich bin auf die Idee gekommen, das anzusprechen, weil ich das bei mir oft selbst beobachte. Und den anderen gemeint, dass wir an einen Punkt kommen in unserem christlichen Leben, in unserem geistlichen Leben, wo wir ein gewisses geistliches Niveau erreicht haben. Und dann sind wir damit zufrieden. Wenn wir dieses Niveau halten. Und wenn wir mal ein paar Tage haben, wo wir unter dieses Niveau fallen, dann strengen wir uns wieder ein bisschen mehr an und dann sind wir wieder auf dem Niveau. Aber mehr auch nicht. Und ich beobachte bei mir selbst, dass mir oftmals dieses Streben fehlt, alles zu haben, was Gott mir zu bieten hat. Das ist gar nicht, um in diesem Bild zu bleiben, mein Streben ist, die demütigste Person zu sein. Und ich bin zufrieden, so gerade wie ich jetzt letzte Woche geistlich war und darüber hinaus, reicht doch, warum so anstrengend? Bin doch gerade so über, ein Pferd springt doch immer nur so hoch, wie es muss, reicht doch gerade so. Ich möchte der demütigste Mann, ich möchte die demütigste Frau auf der Welt werden. Es sollte uns zu denken geben, wenn wir nicht danach streben, nach all den Dingen, die Gott sagt, die gebe ich dir gerne Die gebe ich dir kostenlos, frei. Ich glaube, dass es bei uns oftmals so ist, dass wir ein Stück von Gott haben wollen, das gerade gut genug ist, um durch die Woche zu kommen. Aber Moses war anders. Der hat nicht nur gesagt, ich möchte gerade demütig genug sein, damit er mich vor Mirjam und vor Aaron beschützt. Ich möchte der Demütigste überhaupt sein. Er war der demütigste Mann auf der ganzen Erde. In Vers 4 steht, und der Herr befahl Mose, Aaron und Mirjam, geht hinaus zum Zelt Gottes. Und sie gingen alle drei hinaus. Da weißt du auch, was für ein Stündlein geschlagen hat, wenn Gott sagt, Kind, Freundchen, ne? Komm mal raus aus dem Zelt, oder hinaus zum Zelt. In Vers 5 steht, dann kam der Herr in der Wolkensäule herab und stellte sich in den Eingang des Zeltes Gottes. Er rief Aaron und Mirjam zu sich und die beiden traten vor. Der Herr sprach zu ihnen, hört, was ich euch jetzt sage. Wenn unter euch ein Prophet des Herrn ist, gebe ich mich ihm durch Visionen zu erkennen und rede mit ihm durch Träume. Bei meinem Diener Mose ist es aber anders. Er hat sich in meinem ganzen Haus als treu erwiesen. Mit ihm spreche ich persönlich, direkt und nicht in Rätseln. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Aber warum habt ihr euch dann nicht gescheut, so mit meinem Diener Mose zu sprechen? Der Herr verließ sie voller Zorn. Das ist beeindruckend, oder? Ich mag einfach, was so in dieser Aussage von Gott steckt, was Gott über seine Beziehung mit Moses sagt. Er sagt, wisst ihr, es gibt diese Propheten in eurem Volk. Denen gebe ich Vision, denen gebe ich Zeichen, die lasse ich was sehen. Und sie laufen los und sagen es dem Volk. Aber nicht so mit meinem Diener Mose. Er ist auf einem ganz anderen Level als die Propheten. Versteht ihr nicht? Ich rede nicht mit ihm, wie ich mit Propheten rede. Ich rede mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Alle anderen haben mein Angesicht noch nicht gesehen, meine Gestalt noch nicht gesehen. Aber Moses sieht mich in meiner Gestalt. Das mache ich mit keinem anderen. Den Propheten gebe ich eine Vision und die laufen los. Aber mit Mose rede ich. Ich rede mit ihm, Moses rede mit ihm, mit mir und ich antworte ihm. Ich rede mit einem menschlichen Wesen, nur mit einem, und das ist Moses. Er ist treu über meinem ganzen Haus, wird über ihn gesagt. Er ist mir treu und er ist gleichzeitig der demütigste Mensch auf der ganzen Erde. Und wir beide reden miteinander. Und dann wagt ihr es, schlecht über ihn zu reden. Ihr seht die Beziehung, die ich mit Moses habe, und ihr wagt es, hinter seinem Rücken so über ihn zu reden. Und der Herr verließ sie voller Zorn. Manche Übersetzungen schreiben, und der Zorn des Herrn brannte gegen sie. Es gibt tausend Situationen, in denen ich sein möchte, aber nicht in der Situation von Aaron und Mirjam. Weil ich betone diese Sache so, weil ich glaube, dass wir in Gemeinden oftmals dieses Schlechtreden, Lästern über jemanden, Gerüchte weiter erzählen, tratschen, Zweifel streuen, na, wirklich so, für keine große Sache halten. Wir halten uns ja immer so mit den 10 Geboten. Hast ja keinen getötet. Hast keinen Ehebruch begangen. Aber so Zweifel sehen, schlecht reden. Aber für Gott ist es eine große Sache. Und ich habe aus der Stelle ein paar Sachen gelernt. Aber lesen wir erstmal weiter. Aber Mirjam und Moses hatten diesen Respekt, Mirjam und Aaron hatten diesen Respekt vor Moses nicht. In Vers 10 geht's weiter. Nachdem die Wolke sich von dem Zelt Gottes erhoben hatte, wurde Mirjam vor Aussatz weiß wie Schnee. Als Aaron sich zu Mirjam umwandte und sah, dass sie aussätzig war, flehte er Mose an. Mein Herr, strafe uns nicht für diese Sünde, die wir unüberlegt begangen haben. Lass sie nicht wie eine Fehlgeburt aussehen, die schon bei Geburt halb verwest ist. Da bat Mose den Herrn, mach sie doch wieder gesund, mein Gott. Und der Herr sprach zu Mose, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte, müsste sie sich dann nicht 7 Tage lang schämen. Sie muss 7 Tage lang außerhalb des Lagers bleiben. Danach kann sie wieder zurückkehren. So wurde Mirjam für 7 Tage aus dem Lager ausgeschlossen und das Volk zog nicht weiter, bis Mirjam wieder ins Lager zurückgekehrt war. Danach verließen sie Hazaroth und schlugen das Lager in der Wüste Paran auf. Also der Herr verlässt sie voller Zorn und Aaron dreht sich rum zu Mirjam und sieht, dass sie vor Aussatz weiß wie Schnee ist. Und was macht Aaron? Er dreht sich zu Moses und sagt, Moses, hilf. Und was macht Moses? Er betet zu Gott sofort und sagt, Gott, bitte heile sie. Gott, strafe sie nicht dafür, was sie mir angetan hat. Das ist Demut. Das ist gelebte Demut. Ich meine, wie würdest du reagieren, wenn jemand hinter deinem Rücken lästert und er dann vor deinen Augen bestraft wird von Gott dafür? Ziemlich gutes Gefühl, oder? Also das ist der Grund, warum ich die Geschichte wahrscheinlich so mag, wo ich sage, wäre schön, wenn ich auch mal so in der Situation von Mose wäre. Aber ich glaube, ich würde nicht so reagieren wie Moses. Aber Moses reagiert anders. Er reagiert voller Demut, er wendet sich zu Gott und bittet um Vergebung für Miriam. Gott, vergib ihr, nimm deinen Zorn von ihr. Ja, sie hat schlecht über mich geredet, aber nimm deinen Zorn von ihr, heile sie. Und Gott antwortet ihm und sagt, aber sie hat schlecht über dich geredet, Moses. Lass sie draußen vor dem Lager sein. Lass sie die Konsequenzen spüren für das, was sie getan hat. Lass sie draußen vor dem Lager sein, für 7 Tage nur. Dort, wo die anderen Aussätzigen leben. Und danach könnt ihr sie wieder in euer Lager aufnehmen. Beeindruckende Geschichte, oder? Eine Geschichte, die man so schnell überliest. Aber da sind so viele Weisheiten dahinter. Und Wahrheiten. Es gibt so 2 Themengebiete, die da drin sind. Die erste Wahrheit ist glaube ich, dass wir aufpassen müssen, wie wir über Leute reden, die in Führungsverantwortung sind. Zum einen sollten wir natürlich Respekt davor haben, irgendwie Verantwortung zu übernehmen, auch in der Gemeinde. Und solche Entscheidungen nicht einfach so schnell treffen, da wird jemand gebraucht, also mache ich das mal schnell. Denn sowohl Miriam als auch Aaron hatten eine große Leiterposition im Volk Israel. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum sie so besonders hart bestraft wurden. Wenn du dir in Matthäus 18 anguckst, das habe ich jetzt nicht auf den Folien drauf, dann kannst du sehen, wie du dich verhalten sollst, wenn du einen Bruder oder eine Schwester siehst, die Sünde in ihrem Leben hat. Dann sollst du zu dem Bruder und zu der Schwester unter 4 Augen gehen und ihn darauf ansprechen oder sie. Wenn er oder sie sich darauf reagieren, super. Wenn nicht, sollst du 2, 3 Geschwister dazu nehmen und ihn oder sie nochmal konfrontieren. Wenn das immer noch nicht klappt, soll es in der Gemeinde angesprochen werden. Und wenn das klappt, super. Wenn nicht klappt, soll die Person aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Bei Geschwistern in der gilt für alle. Bei Geschwistern in der Leitungsposition ist es eine Nummer schärfer. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 5, dass du keine Anklage annehmen sollst überhaupt, wenn es nicht mindestens 2, 3 Zeugen dafür gibt. Und falls es eine Sünde ist, die den Bruder oder die Schwester dafür disqualifiziert für seinen Leitungsdienst, dann sprich ihn erstmal drauf an. Erst wenn du 2, 3 Leute gefunden hast, die der gleichen Meinung sind. Wenn er umkehrt, super. Wenn nicht, sage es aber trotzdem der ganzen Gemeinde, selbst wenn er umkehrt oder sie. Die Bibel ist recht eindeutig in der Aussage, du willst eine Leitungsposition, du willst Verantwortung übernehmen, dann musst du dir bewusst sein, dass da andere Regeln gelten. Höhere, härtere Regeln. Denn wenn du sündig lebst, dann ist die ganze Gemeinde davon betroffen. Es ist komplett anders in der Welt, das gilt für die Gemeinde. Es ist komplett anders in der Welt, wo wir ja dieses natürliche Bestreben haben und immer den Gedanken haben, wir können das sowieso besser als unser Chef. Das ist in der Welt auch okay. Ich sitze regelmäßig in einem Meeting und sage, naja, das kriege ich jetzt eine Ecke besser hin als meine Chefin oder mein Chef. Das ist auch vollkommen okay, dieses Streben, auch mal ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber in der Gemeinde sieht es ein Stück weit anders aus. Denn da gibt es Bibelstellen wie in Jakobus 3, wo steht, dass nicht viele Lehrer sein sollen. Denn diese werden ein härteres Urteil empfangen von Gott. Das ist etwas, was mir fast bei jeder Predigtvorbereitung durch den Kopf geht, wo ich sage, will ich das überhaupt? Diese Worte sagen, kann ich die sagen? Kann ich dafür später Rechenschaft ablegen? vor Gott möchte ich überhaupt die Situation, dass Gott sagt, okay, ich beurteile euch alle nach einem Maßstab und jetzt nehmen wir den André, weil er gepredigt hat, ne, nehmen wir den, machen wir einen anderen Maßstab nochmal. Ich habe da noch nie so richtig verstanden, wie Leute in der Gemeinde danach gieren, dann so solche Positionen dann einzunehmen. Wer möchte das schon? Vielleicht bin ich da ein bisschen komisch eingestellt, aber wer möchte das schon so anders dann beurteilt werden nach einem anderen Standard? Jedes Wort, das aus meinem Mund kommt, und ich möchte dich nicht vom Predigen abschrecken, ganz im Gegenteil, wenn du von Gott den Ruf bekommen hast und die Gabe dafür, dann tu es bitte, dann wäre es schlimmer, wenn du ungehorsam bist. Also nicht davon jetzt, ne, das als Entschuldigung nehmen, gar nichts mehr zu tun, aber wir müssen mit der richtigen und angebrachten Respekt an diese Situation herangehen. Zum anderen einmal die Position, weil die haben Miriam und Aaron dazu geführt, dass sie so überhaupt so eine Strafe bekommen haben, aber auch eine gewisse Ehrfurcht vor der Position, die Moses hatte, vor Führungspersönlichkeiten oder Führungspersonen. In Römer Kapitel 13, ich weiß gar nicht, ob ich auf den Vers habe. Jo, den habe ich drauf. Römer Kapitel 13 steht, jeder sei der Obrigkeit untertan, die Gewalt über ihn hat. Denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Dieser Vers geht über Leiterschaft in der Gemeinde hinaus. Es gilt für Bürgermeister, es gilt den Verkehrspolizisten, es gilt für den Minister von Niedersachsen, es gilt für die Kanzlerin. Wir leben ja in Deutschland und wir schreiben in Deutschland Meinungsfreiheit ja sehr groß. Das führt aber oft dazu, dass wir zu dem Denken, dass wir diese Meinungsfreiheit dazu benutzen dürften, schlecht über unsere Führungspersönlichkeiten zu reden. Guck mal, was im Internet geschrieben wird. Versuch das mal in China zu schreiben. Was dann mit dir, also du wirst es gar nicht können als erstes und zweitens versuch das mal zu machen. Guck mal, was mit dir passiert. Viel zu oft benutzen wir diese Freiheit, die wir haben, unsere Meinung zu öffnen, dass wir schlecht über Obrigkeiten reden. Schlecht über die Moses dieser Welt reden. Was wir alles für bessere Ideen hätten und was sie alles falsch machen. Aber das ist genau die Haltung, die Miriam und Aaron hatten. Aber es gibt noch eine besondere Sache. Einmal nicht nur die Leitungssache oder die Leitungsposition als Sache, sondern eine zweite Sache, die ich darüber gelernt habe aus der Stelle, ist die Demut von Moses. Wisst ihr, die Bibel sagt in Jakobus 4,6, dass Gott den Demütigen Gnade schenkt, aber dem Hochmütigen, dem Stolzen widersteht. Wem hilft Gott? Dem Demütigen oder dem Stolzen? Er hilft dem Demütigen. Kennt ihr folgenden Gedankengang? Ich möchte demütig sein, damit Gott mir hilft. Damit Gott mich groß macht. Dieser Gedankengang ist vollkommen in Ordnung, weil Größe und Demut gehen problemlos Hand in Hand miteinander. Gott selbst sagt in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6, okay, sorry, habe ich nicht drauf. Lest zu Hause nach. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6, dass wir uns unter die Hand Gottes demütigen sollen, damit er uns zu seiner Zeit erhöhen wird. Und das ist eine prima Motivation. Wer möchte nicht von Gott erhöht werden? Du willst von Gott erhöht werden, demütige dich unter seiner Hand. Aber laut diesem Vers gibt es noch eine viel größere Motivation. Lies ihn nochmal, warum wir demütig sein sollten. Es gibt noch eine viel größere Motivation, demütig zu sein, als einfach nur von Gott belohnt zu werden. Die größere Motivation und Belohnung für Demut ist eine größere Nähe und eine größere Tiefe, eine Ähnlichkeit mit Gott. Wenn du demütig bist, macht Gott einen Riesenschritt auf dich zu. Wenn du es nicht bist, wenn ich es nicht bin, hält Gott sich fern, er widersteht dir. Versteht ihr das? Gott liebte Moses. Er schaute auf Moses wie auf keinen anderen Menschen auf der Erde. Er sagte, ich liebe Moses. Ich rede mit Moses und zwar nicht wie mit dem Propheten, sondern mit Moses rede ich von Angesicht zu Angesicht. Er darf mir antworten und ich lasse ihn meine Gestalt sehen. Ich liebe ihn so sehr. Warum war Gott ausgerechnet mit diesem Mann so eng? Denkst du, dass es ein Zufall ist, dass Moses der demütigste Mensch auf der ganzen Welt war? Ich denke nicht. Und ich mag einfach den Gedanken, dass die größte Belohnung für deine Demut, für meine Demut es ist, eine engere Beziehung mit Gott zu bekommen. Wie sehr möchtest du diese Nähe mit Gott haben? Wie sehr möchtest du diese innige Beziehung mit Gott haben? In Jesaja 57, das hast du jetzt. In Jesaja 57 steht in Vers 15, denn so sagt der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Namen heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die einen zerschlagenen und demütigen Geist haben, um den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen zu beleben. Was für eine wunderbare Botschaft. Gott sagt, ich bin der Heilige, der Allmächtige, der Gerechte, vor dem sich jedes Knie eines Tages beugen wird. Der Unsterbliche, der Unbesiegbare. Ich lebe in der Höhe und im Heiligtum, aber auch mit demjenigen, der zerschlagen und demütig ist. Das ist der Grund, warum wir nach Demut streben sollen. Das ist die eigentliche Motivation dahinter. Natürlich auch, weil er uns erhöhen kann, weil er uns groß machen kann, weil er uns beschützen wird. Natürlich, all diese Dinge. Aber Gott sagt, dann wohne ich bei dir, wenn du ein zerschlagenes Herz hast, wenn du demütig bist. Möchtest du es nicht auch haben? Möchtest du ja nicht mehr von haben? Bist du zufrieden mit dem, wie es gerade ist, oder willst du nicht noch mehr davon haben? Dass Gott bei dir zusammen wohnt, mit dir zusammen lebt, ganz nah bei dir ist und auf dich aufpasst. Mensch, wenn du weißt, dass er dich liebt, dass er dich versorgt, dass er bei dir ist, dass er dich umsorgt und dass er sogar, wenn Leute hinter deinem Rücken schlecht über dich reden, dass er dich verteidigt und beschützt, was möchtest du noch mehr haben? Das ist die Frage, die ich mir heute Morgen gestellt habe, als ich mir das nochmal kurz durchgelesen habe, was ich hier heute erzähle, wo ich dachte, was willst du denn noch mehr, André? Wo du sagst, will ich nicht, ich will lieber einen Porsche haben. Wie dumm. Aber so denken wir oftmals. Demut und Nähe zu Gott gehen Hand in Hand. Und es ist hart, für Demut zu beten oder für demütigen Geist zu beten, weil du weißt ja nie so genau, was dann passieren wird. Weil du denkst immer, dann kommt Gott mit der großen Fliegenklatsche und macht dich mal demütig. Das ist nicht Gottes Art. Aber bevor du danach strebst, demütig zu sein, stell bitte sicher, dass du weißt, was Demut überhaupt ist. Denn ich denke, wir vermischen da oftmals ein paar Dinge. Demut ist nicht Selbstmitleid. Oftmals bewundern wir Menschen und betrachten Menschen, die von sich selbst schlecht reden. Die sagen, oh, ich kann das nicht und was kann ich denn schon und ach, ich armer Tropf. Und sagen dann, oh, er oder sie ist so demütig. Das hat nichts mit Demut zu tun. Das ist, wenn überhaupt, ist das depressiv oder so, wie auch immer du es nennen möchtest. Demut ist auch nicht sich selbst niedermachen. Oftmals beobachten wir solche Leute, die sagen, oh, ich kann nichts, ich bin so ein Loser. Ah, was kann ich denn schon? Und denken dann, dass das Demut ist, dass die Person sich demütig verhält. Das ist genau das Gegenteil. Weil zumindest ist es nicht demütig. Das ist zum einen Sünde. Wer hat dich gemacht? Wer hat dich so gemacht, wie du bist? Ich glaube, dass wir, glaube ich, gar nicht so realisieren, wie wir Gott mit solchen Gedanken verärgern, wenn wir so über uns denken. Moses hat das auch mal versucht, dieser demütige Mann. Der hatte auch die Gefahr, in die falsche Demut zu kippen. Erinnert ihr euch? Gott hat ihn berufen, das Volk aus Ägypten rauszuführen. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich kann nicht gut reden. Ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Und was hat Gott geantwortet? Er sagt, wer hat deinen Mund gemacht? Wer hat deine Zunge gemacht? Wie wagst du es, das zu sagen? Ich habe dich geschaffen und du sagst, ich bin nicht gut genug dafür, das zu tun, wofür du mich jetzt gebrauchen möchtest. Gott war verärgert. Lies mal die Stelle. Gott war verärgert. Und ich habe auch oft damals diesen Fehler gemacht und so nach Demut gestrebt und dann gesagt, ich mache mich selber nieder. So nach dem Motto, ich kann nichts, ich bin kein toller Typ. So weiter. Ne? So habe ich immer so schlecht gemacht. Wisst ihr, das ist nicht Demut. Das ist Lügen. Das ist falsch. Es gibt Dinge, die kann ich besser, da kann keiner von euch mir das Wasser reichen. Bin ich besser als ihr alle hier in dem Raum. Finde mal raus, was das ist, aber es gibt welche. Diejenigen von euch, die mich kennen, wissen auch, dass es Dinge gibt, die ich nicht kann. Kein Problem, da gebe ich auch gerne zu. Aber Demut heißt nicht nur so zu tun, als ob ich nichts kann. Wisst ihr, warum das okay ist, sowas zu glauben? Demütig zu sein und trotzdem zu wissen und es auch zu sagen, dass man Dinge gut kann? Mal eine Frage, keine rhetorische Frage. Wer hat die Bücher Mose geschrieben? 1. Buch Mose, 2. Buch Mose, wer hat das geschrieben? Geschrieben. Wer hat das aufgeschrieben damals? Moses, ja genau, war so einfach. Wer hat das 4. Buch Mose geschrieben? Moses. Wer hat dann das 4. Buch Mose, das 12. Kapitel geschrieben? Moses. Wer hat das 4. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3 geschrieben? Moses. Wisst ihr, was da drin steht? 4. Buch Mose, Kapitel 12, Vers 3. Da schreibt Moses, Moses war der demütigste Mensch auf der ganzen Welt. Ist das schon mal aufgefallen? Das muss so eine komische Situation gewesen sein, wo Moses das Buch, 4. Buch Mose schreibt und schreibt, Moses war der demütigste Mensch. Stell dir einfach nur vor, ich würde heute Morgen mich hier vorne stellen und sagen, wisst ihr was? Ich bin der demütigste Mensch in ganz Deutschland. Ihr würdet, genau, das ist die Reaktion, ne? Würdet ihr sagen, du hast es gerade bewiesen, dass du es nicht bist. Demütig sein und sagen, dass man Sachen gut kann, passt zusammen. Keine Sorge. Demut hat nichts mit Selbstmitleid und mit Selbstfertigmachen zu tun, weil beide das Wort selbst beinhalten. Demut ist nämlich genau das Gegenteil. Nicht an sich selbst denken. Egal, ob du gut oder schlecht von dir denkst, so nach dem Motto, ich weiß, ich kann das besonders gut, aber lass uns lieber über dich reden. Wie geht's dir? Ich weiß, ich hatte eine harte Woche und heute Morgen habe ich auch schlecht geschlafen, Kinder und so weiter, aber Gesine, wie geht's dir denn? Ja, also es muss nicht alles um mich drehen, mich. Wie geht's dir? Was ist los in deinem Leben? In Philipper 2, Vers 3 steht, tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einander den anderen höher als sich selbst. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Das war auch eben so gut erklärt. Er kam nicht auf einem Pferd mit Wachen und einem Orchester davor noch rein. Er kam auf einem Esel rein. Der wurde sogar im Stall schon geboren. Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Und die Ehre, die ihm dort gegeben wird, hat er nicht so wichtig gelassen, hat er nicht so für wichtig gehalten, dass es ihn davon abgelassen hätte, als Mensch geboren zu werden und zu leben und dann auch noch jämmerlich hingerichtet zu werden und dann wieder aufzustehen. Stell dir mal vor, das nächste Mal, wenn wir als City Church zusammenkommen, sei es Life Group, Lobpreisteam, wo auch immer, nächsten Sonntag, wir kommen alle zusammen und denken nicht an uns, sondern an den anderen. So nicht hier reinkommen, so nach Sonntagmorgen, so nach dem Motto, oh, hoffentlich schmeckt der Kaffee gut, hoffentlich spielen Sie meine Lieblingslieder, hoffentlich kommt da mal eine interessante Predigt, die genau auf das trifft, das muss alles für mich treffen, hoffentlich schmecken die Kekse nach dem Gottesdienst. Stell dir mal vor, was wir für eine Gemeinde wären. Wenn das unser Hauptmerkmal ist, wir lieben Gott und wir achten auf den anderen. Vielleicht, während ich hier geredet habe und du zugehört hast, vielleicht hat dich das eine oder andere angesprochen, wo du sagst, das ist irgendwie hier drin falsch, das habe ich die Woche falsch gemacht, vielleicht wollte ich die kommende Woche irgendwas anderes, vielleicht musstest du an eine bestimmte Person oder eine Begebenheit denken. Verachte das nicht, vielleicht wollte Gott dich da auf irgendetwas aufmerksam machen. Ich gebe mal eine Minute am Ende der Predigt jetzt, wo du persönlich vor Gott kommen kannst, in der Stille, wo du auf Gott antwortest. Was sind deine Gedanken? Möchtest du, was fühlst du? Was möchtest du Gott sagen? Manche vielleicht fühlst du Dankbarkeit für seine Beziehung zu dir, wie er dich sieht. Vielleicht hast du auch eine Fürbitte, wo du sagst, hilf mir dabei. Vielleicht musst du Buße tun, was auch immer. Aber lass uns mal 30 Sekunden, eine Minute vor Gott kommen, jeder für sich und ich schließe dann ab. Vater, ich weiß nicht, was du hast gesehen, was dir in der Stille gesagt wurde, was vor deinen Thron gebracht wurde. Und Vater, bitte nimm dich dieser Sachen an, Herr. Vater, ich weiß nur von mir, dass ich oftmals gar kein Verlangen danach habe, gar keine Motivation da habe, überhaupt demütig zu sein. Da will ich die Belohnung jetzt haben, da will ich eigentlich der Person jetzt genau das sagen und einfach dich nicht walten lassen, sondern das Recht in meine Hand nehmen. Vater, lass uns da im Glauben wachsen, lass mich da im Glauben wachsen, lass, gib uns als Gemeinde und mir persönlich eine größere Wertschätzung für Demut. Lass es meine Motivation sein, wenn ich mit anderen zusammenkomme. Derjenige sein, der den anderen höher achtet als sich selbst. Lass das etwas sein, wenn wir mit anderen Leuten reden, dass Leute von uns nach dem Gespräch weggehen und sagen, der oder die hat mich höher geachtet als sich selbst. Vater, wir wollen nicht demütig sein, einfach um des Demuts willen, Herr, sondern wir wollen demütig sein, damit wir näher zu dir kommen. Wir wollen nicht demütig sein, nur damit du uns groß machst, aber auch deswegen, ja, aber wir wollen nicht nur demütig sein, damit wir die nächste Gehaltserhöhung bekommen, sondern wir wollen demütig sein, weil wir dann näher bei dir sind. Das will ich sein, Herr. Vater, hilf uns, dass das tief in meinem Herzen ist. Diese Demut, Herr. Lass es ein Wert sein, Herr, nach dem wir streben. Und Vater, danke, Herr, dass du es vorgelebt hast, Herr, auf dem Esel nach Jerusalem hereinzureiten, während dir doch alle Ehre gebührte, Herr. Trotzdem hast du dich so klein gemacht, Herr. Vater, lass uns Ostern feiern als ein Fest, wo du dich gedemütigt hast, Herr. In Demut klein gemacht hast, damit du groß gemacht wurdest danach, Herr. Vater, dir gebührt die Ehre. Lass unsere Demut Anbetung sein für dich. Amen.